Im Studio ist Miriam Nast und zugeschaltet aus dem Homeoffice ist Rudolf Bühler, Kulturwissenschaftlerin und Dialektologie. Das kommt hier heute zusammen. Es geht eben um Dialektforschung und um den Zusammenhang mit der Kulturwissenschaft. Könnt ihr euch vielleicht bitte kurz mal vorstellen und eure Fachgebiete und wie das zusammenpasst?
Ja, hallo, dann fange ich mal an. Miriam Nast. Ich arbeite zusammen mit Rudi Bühler in der Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland, Arno-Ruf-Archiv, die ist angesiedelt am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft hier in Tübingen. Und ich arbeite da mit Archivaufnahmen, die sind in den 50er, 60er Jahren und bis heute entstanden und erforsche die kulturwissenschaftlich.
Rudi, dein Zugang?
Rudi Bühler, hallo, ich bin seit 2009 am Ludwig-Uhland-Institut an der Uni Tübingen. Ich habe zuvor in Freiburg Germanistik studiert und habe dort auch schon mit Dialektologie zu tun gehabt. Ich habe in den letzten Jahren in ganz Baden-Württemberg neue Dialektaufnahmen gemacht und mein Interesse ist es, die mit den älteren Aufnahmen aus den 1950er Jahren zu vergleichen und zu schauen, stirbt denn jetzt eigentlich der Dialekt oder wie sieht es damit aus?
Was fasziniert euch am Dialekt, an der Dialektforschung? Rudi, du zuerst.
Ich habe schnell gemerkt, dass der Dialekt eigentlich ein Thema ist, über das jeder Bescheid weiß. Also wie übers Wetter kann jeder mitreden, wenn es über Dialekt geht. Und ich fand das Interessante zu schauen, was gibt es eigentlich für Klischees? Jeder weiß, der Dialekt stirbt und wenn man sich eben mit dem Dialekt beschäftigt, wissenschaftlich merkt man, gut, der Dialekt verändert sich, so wie sich alles verändert, aber er stirbt nicht. Und ich fand immer interessant, dieses Spannungsfeld zwischen Klischees, zwischen öffentlicher Meinung und dem, was die Forschung sozusagen dann dazu herausbringen kann.
Bei dir, Miriam.
Ja, ich finde aus kulturwissenschaftlicher Sicht interessant, Sprache eben auch zum Thema zu machen, wenn man Alltag erforscht, weil die ganz selbstverständlich immer dazugehört und oft einfach das gar nicht so gesehen wird. Aber was Leute erleben, wie sie es in ihrem Alltag leben, das passiert eben auch durch und in der Sprache, in der sie sich bewegen. Und dadurch, dass wir beides verbinden, also Alltagsforschung und Sprachforschung, können wir auch ganz gut zusammenarbeiten in der Kombination Dialektologie und Kulturwissenschaft. Das ist, glaube ich, eine glückliche Kombination, ja.
Ich habe bei der Arbeit mit den älteren Aufnahmen gemerkt, dass man dort auch in eine ganz andere Lebenswelt einsteigt. Also das ist für mich auch eine besonders persönliche Erfahrung, erzählt zu bekommen von alten Leuten, die in den 1950er Jahren sozusagen die Großelterngeneration waren, wie die das in ihrer Jugend erlebt haben, wie sie zur Schule gegangen sind, wie sie als Kinder zu Hause mithelfen mussten, wie sie aufgewachsen sind, einfach auch um schlicht und einfach zu sehen, wie gut es uns heute geht. Ja, also da kriegt man schon Geschichten mit, dass es halt früher wirklich hart zugegangen ist, ja.
Also dann auch die inhaltliche Ebene ist da dann nie ganz auszublenden, wenn man unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten forscht.
Also auch, dass man heute zeigen kann, Dialekt ist immer noch da im ländlichen Raum und der ist natürlich ein großer Teil in unserem Bundesland, spielt der Dialekt im Alltag eine große Rolle. Er wird aber oft gar nicht thematisiert, weil er einfach selbstverständlich da ist. Wir sehen auch, dass in auch in der multikulturellen Gesellschaft der Dialekt Zugehörigkeit und Identität stiften kann und für die Menschen eigentlich ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags ist.
Also der stirbt nicht, ist ein Fazit?
Ich sage immer, ja, solange er stirbt, geht es ihm eigentlich ganz gut. Ja, denn der stirbt schon immer. Es gibt Aufsätze von vor 100, 150 Jahren, wo genau das Gleiche schon immer befürchtet wurde. Mit dem Bau der Eisenbahn hat man gesagt, also jetzt vermischen sich die Menschen im Land, jetzt gehen die Dialekte verloren. Mit der Reichsgründung 1871 hat man gesagt, jetzt haben wir eine Verwaltungseinheit, jetzt vermischt sich alles. Dann wurde nach den Kriegen immer befürchtet, dass alles untergeht mit den verschiedenen Einwandererwellen. In den 70er Jahren war der Dialekt in der Forschung ganz verpönt, weil man eben den Dialekt als soziales Problem gesehen hat, auch als Stigma, als soziales. Wir können heute feststellen, dass der Dialekt auf dem Land ganz lebendig ist und auch kein soziales Phänomen ist. Also wir können auch auf dem Land als gebildete Personen ganz normal Dialekt sprechen. Wir sehen aber auch, dass es nicht mehr den Dialekt gibt und die Hochsprache, sondern wir haben eben in Süddeutschland ganz viele Stufen dazwischen. Und das wird von Außenstehenden, glaube ich, oft so wahrgenommen, dass alles, was nicht Standarddeutsch, alles, was nicht Schriftdeutsch ist, dass das eben als Dialekt wahrgenommen wird. Und da gibt es eben ganz viele subjektive Wahrnehmungen. Die Dialektsprecher sagen, naja, ich spreche jetzt natürlich irgendwie eine Art Hochdeutsch, und jemand von außen, der würde sagen, das ist doch also euer Dialekt.
Also Unterschiede in der Eigen- und der Fremdwahrnehmung. Und was sind noch Bedrohungen auch für den Dialekt?
Wenn man von Bedrohung sprechen will, ist es natürlich immer der Kontakt mit anderen Sprachen, besonders eben mit der Hochsprache. Es wird immer beklagt oder befürchtet, dass die Kinder in der Schule ja nur Hochdeutsch lernen, dass sie aus den Medien nur mit hochdeutscher Sprache konfrontiert werden, dass die Kinder ihre Fernsehserien auf Hochdeutsch nachspielen sozusagen und somit natürlich einen hochdeutschen Sprachgebrauch haben. Ich glaube, dass aber auf der anderen Seite der Gebrauch von Dialekt und Hochdeutsch bei den Kindern so eine Art Zweisprachigkeit fördert. Das ist auch nachgewiesen, dass das durchaus auch bildungsförderlich sein kann, denn wenn ein Kind weiß, es gibt verschiedene Sprachebenen. Und wir stellen auch fest, dass Kinder sich dieser Sprachebenen durchaus bewusst auch bedienen können.
Und dann kann man switchen und in verschiedenen Settings dann je nachdem was anwenden. Von welchen Dialekten reden wir jetzt eigentlich hier? Geht es da nur ums Schwäbische oder guckt ihr auch drüber raus über das baden-württembergische Bundesland? Auch da gäbe es ja noch hier, wenn du in Freiburg bist, und auch so ein bisschen das Alemannische oder so, wäre da auch, könnte ja auch Teil der Untersuchung sein.
Genau, also wir schauen natürlich im ganzen Bundesland uns um. Wir haben das Oberrhein-Alemannische, also um Freiburg rum, das Südalemannische, wie man sagt. Wir haben aber auch in Nordbaden das sogenannte Badische um Karlsruhe. Wir haben das Kurpfälzische in Mannheim, in Heidelberg. Wir haben Unterfränkisch in der Gegend um Tauberbischofsheim. Wir haben das Hohenlohische. Also in Baden-Württemberg wird keinesfalls nur Schwäbisch gesprochen, wenn man Dialekt spricht. Es gibt verschiedene Dialektregionen und es gibt auch Übergangsgebiete, in denen eben sich verschiedene Dialekte auch vermischen können.
Du hast vorhin auch nochmal die Klischees angesprochen. Welche gibt es denn noch, die quasi Dialekten zugeschrieben werden?
Also wir haben ganz oft auch jetzt bei Befragungen mit jungen Sprecherinnen und Sprechern gehört, dass die dann eben als rückständig angesehen werden. Da kommt immer die Bezeichnung, du bist doch ein Bauer. Ja, da schwingt dann mit, man ist ungebildet, man ist naiv, hinterwäldlerisch. Und das ist auch bei Leuten der Fall, die also studieren, die eine höhere Ausbildung haben, die sehen sich oft mit diesem Klischee eben konfrontiert, dass der Dialekt am Ende eben ein soziales Stigma ist.
Und deswegen wird er dann vielleicht auch aktiv abgelegt, wenn man damit konfrontiert wird?
Wir erhalten schon so Aussagen, dass man sich also schämt, wenn man eben woanders studiert, woanders arbeitet, dass man da gehemmt ist und versucht eben irgendwie eine Hochsprache anzunehmen. Wir hören aber auch oft, dass wenn diese Leute dann zum Beispiel am Wochenende nach Hause kommen, dass sie so den ersten Nachmittag noch ihr Universitätsdeutsch sprechen, aber am Samstagmorgen ist das schon wieder abgelegt und man nimmt wieder den heimischen Sprachgebrauch an. Wir sehen aber auch, dass gerade in Baden-Württemberg, in den strukturstarken ländlichen Regionen, viele Junge auch nach ihrer Ausbildung wieder zurückkommen in den Ort oder in die Umgebung, weil die Arbeitssituation gut ist, weil ausgebildete Fachkräfte gebraucht werden. Und wenn die zurückkommen, haben die natürlich mit ihrem Dialekt aus der Kindheit die Möglichkeit, sich eben sofort wieder zu integrieren.
Die Dialektforschung spielt ja in Tübingen schon eine ganz lange Rolle und eine wesentliche Rolle auch bei der Gründung des Instituts für empirische Kulturwissenschaft hat es gespielt. Kannst du uns mal ein bisschen in die historische Entwicklung der Dialektforschung in Tübingen einweihen?
Ja, genau. Und da kann ich auch dann den Übergang festmachen schon zur kulturwissenschaftlichen Forschung im Archiv, weil das Archiv seit den 1950er Jahren entstanden ist. Und zwar im Rahmen eines groß angelegten sprachwissenschaftlichen Projekts auch. Und zwar wollte der, also durch Eberhard Zwirner, ein Sprachforscher und Mediziner, hatte sich vorgenommen, den gesamten deutschen Sprachraum zu erfassen. Und das wurde dann auch so schön gemacht. Es gab Planquadrate, die über das gesamte Sprachgebiet gelegt wurden mit einer Seitenlänge von 16 Kilometern. Und innerhalb eines solchen Quadrats wurde dann ein Ort erfasst. Da wurden dann jeweils 6 Sprecher und Sprecherinnen befragt, 3 Einheimische, 3 Heimatvertriebene und jeweils aus 3 Generationen, alt, mittel, jung. Genau. Und an diesem Projekt haben sich aus Tübingen auch Arno Ruff beteiligt, also der Namensgeber des Archivs dann, Sprachforscher und eben auch der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger. Die beiden haben in den 50er Jahren angefangen, die sprachwissenschaftlichen Erhebungen zu machen und sind in verschiedenste Orte dann gefahren und haben die Leute dann gebeten, so zu sprechen, wie sie im Alltag sprechen, über alles Mögliche, was sie machen. Inhalt war erstmal egal dabei, es ging einfach darum, dass die Leute frei erzählen in ihrem normalen Redefluss. Genau. Und daher stammen diese Interviews aus unserem Archiv. Die sind aufgenommen worden mit riesigen, schweren Tonbandgeräten, die wir heute auch immer noch da stehen haben. Ich weiß nicht genau, wie viel sie wiegen. Und die wurden dann zuerst mit dem Fahrrad transportiert. Und im Winter ist man auch mit dem Schlitten in entlegene Dörfer gezogen und hat dort die Interviews gemacht. Später gab es einen Aufnahmewagen mit einem eigenen Aufnahmeleiter, der dann auch dafür gesorgt hat, dass man eine ruhige Umgebung hatte, um die Aufnahmen zu machen und das technische Setting bestimmt hat. Genau, da sind, und es war so, dass die Aufnahmen von Anfang an auf 10 Minuten begrenzt waren. Also die Tonbandlänge, das waren 60 Minuten, die mussten in 6 gleiche Teile eingeteilt werden. Und der Aufnahmeleiter hat dann einfach mal nach 10 Minuten auch das Band abgeschaltet. Deswegen haben wir Interviews, die ganz toll sind und irgendwie mitten im Satz enden. Oder was sich dann durchgesetzt hat, dass Arno Ruff am Schluss die Frage gestellt hat, ja, wie spricht man denn hier die Zahlen aus im Ort und wie die Wochentage? Das war immer die Standardfrage zum Schluss. Und da konnte es dann eben auch sein, so mitten in einer ganz emotionalen Erzählung kam dann die Frage, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wie spricht man denn hier die Zahlen aus? Nichtsdestotrotz, also diese Interviews, sind kurz und sind aber wirklich Erzählungen aus sämtlichen Bereichen der Alltage, wie sie damals waren und erlebt wurden. Und für uns auch eine ganz wichtige Quelle.